Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. Ihr erstes Hörspiel entstand nach ihrem Graphic Novel Sinus. Darin erzählt Naima Gabriel die Geschichte eines Mädchens, das neben ihrer manisch-depressiven Mutter trotz alledem zur erwachsenen Frau wird. Die Hörspielversion dazu heißt Bei Trost 2018, eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Hab mich wohl, Naima Gabriels zweites Hörspiel, diesmal für den Bayerischen Rundfunk, beginnt als eine Corona-Geschichte. Die 40-jährige Mo verwandelt sich von einer Urlauberin zu einer gefährdeten Rückkehrerin aus einem Risikogebiet. Mehr noch als um ihre eigene Gesundheit sorgt sie sich um das Leben ihrer Mutter, die in einem Pflegeheim wohnt. Nun in Corona-Zeiten mit Besuchsverbot. Naima Gabriels zweites Hörspiel »Hab mich wohl« ist also auch wieder eine Tochter-Mutter-Geschichte. Eine sehr berührende. Und dann dreht »Hab mich wohl« in eine ganz andere Richtung.
Endlich sehe ich mal sein Gesicht. Er hat ebenmäßige Züge und ersten Bartwuchs. Ich dachte immer, wenn ich den mal aus der Nähe sehe, werde ich vielleicht wütend und mache ihn zur Sau. Oder krieg vielleicht Angst und renne weg. Aber jetzt geht der Blick hoch zur roten Ampel, Knie und Fingerspitzen runter auf den Teer, vor mir der Gehsteig, er war noch nie so leer und lang. Da springt die Ampel auf gelb. Fertig? Los!
Ich dachte, ich bin schon die ganze Zeit in Quarantäne.
Nein, das, was Sie meinen, war nur das Besuchsverbot. Jetzt machen wir richtig Quarantäne, weil ein paar Bewohner erkrankt sind. Aber keine Angst, die sind alle isoliert in ihren Zimmern. Und Sie brauchen nicht mehr in den Speisesaal. Wir bringen Ihnen Ihr Essen ins Zimmer.
Ah, wie im Hotel.
Wie im Hotel. Ja, das könnte man so sagen.
Sie folgt mit ihren Augen der Fliege, die in der Mitte des Raumes unter der Decke einen endlosen Stern fliegt. Dann steht sie auf und meistert die Schritte bis hin zum Regal. Sie holt die Platte aus der Hülle. Zwar hat der Plattenspieler den Umzug ins Heim nicht überlebt, aber das macht nichts. Sie legt das schwarze Vinyl auf einen weißen Porzellanteller. Denn es macht auch nichts, dass die Platte sich nicht dreht. Die Musik wartet ja schon in ihrem Kopf. Sie hebt die Hände vor sich hoch, in die Stille hinein. Erst als die Aufmerksamkeit aller auf sie gerichtet ist und jedes Wesen dieser Welt ganz, ganz Ohr ist, beginnt sie zu dirigieren. Und die Musik setzt ein.
Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel »Hab mich wohl« von Naima Gabriel. Die Autorin, Illustratorin und Goldschmiedin studierte freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und anschließend Drehbuch in Babelsberg. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin. Zur Ursendung ihres zweiten Hörspiels »Hab mich wohl« im Juni 2021 hat sich Pauline Seiberlich mit ihr unterhalten.
Ich freue mich jetzt sehr, mit Naima Gabriel zu sprechen. Sie ist Autorin des Hörspiels »Hab mich wohl«. »Hab mich wohl« ist ihr zweites Hörspiel nach dem Stück »Bei Trost«. Das wurde 2018 vom Hessischen Rundfunk produziert. Ich sitze jetzt hier in München im Hörspielstudio und Naima Gabriel ist mir zugeschaltet. Hallo, wo erreiche ich Sie denn gerade?
Hallo, ich bin in Berlin.
Ja, schön, mit Ihnen zu sprechen. Hab mich wohl, so heißt das Hörspiel, an dem ich auch übrigens als Regieassistentin mitarbeiten durfte. Regie geführt hat Alexandra Distler und die Musiken kommen von Andreas Koslik. Das Stück beginnt gleich sehr aktuell, nämlich in Zeiten von Corona. Die Protagonistin Mo näht Masken für das Pflegeheim ihrer Mutter. Seit einiger Zeit sind Besuche dort nicht mehr möglich. In Quarantäne ist Mo auch noch, weil sie gerade aus dem Urlaub gekommen ist. Und das ist insgesamt eine Situation, die wir irgendwie alle heute ganz gut nachvollziehen können. Aber zurück zum Pflegeheim. Da lebt Mos Mutter seit einiger Zeit. Und sie ist gerade noch einmal dem Tod von der Schippe gesprungen, so heißt es im Text. Das wäre es erstmal mit einer knappen Zusammenfassung. Die bewegt sich, wie wir vielleicht in unserem Gespräch auch noch merken werden, erstmal nur an der Oberfläche, weil neben diesen ganzen Ereignissen geht ganz viel vor in Mo. Sie schreibt viel Tagebuch und sie redet mit einem Kind, ein Kind, das sie immer begleitet. Naima Gabriel, dieses Kind, es ist nicht Mos Kind, es ist nicht einmal wirklich ein reales Kind. Was ist das denn? Was hat sich da in Mos Bewusstsein vorgearbeitet?
Ja, ich führe da sozusagen den Hörer erstmal ein bisschen aufs Glatteis oder so. Also es wirkt im Hörspiel, als sei das ihr Kind, ein lebendiges in ihrem Leben. Und im Laufe der Zeit merkt man, dass sie so unsichtbare Freunde hat und dazu gehört auch dieses Kind. Und das ist so ein bisschen wie ihr inneres Kind, könnte man sagen, oder auch ihre Seele, mit der sie so kommuniziert. Und die ist aber auch ein Merkmal dafür, dass Mo ein bisschen anders ist als andere und vielleicht eine gewisse Macke weg hat, aber die macht sie irgendwie auch ganz liebenswert. Ja, und wer Mo vielleicht noch kennt aus dem ersten Hörspiel, mit der Frage war das Hörspiel eröffnet, kann die psychisch gesund bleiben, seelisch gesund erwachsen werden? Und das Ende ist ein bisschen offen. Die ist gesund, wenn sie so ihre unsichtbaren Freunde hat.
Sie haben jetzt schon das andere Hörspiel angesprochen, da muss ich noch mal kurz was dazu sagen für die Hörerinnen, die das nicht gehört haben vielleicht. Bei Trost heißt es, es war ihr Hörspieldebüt und das wurde beim Hessischen Rundfunk eben produziert. Da begleiten wir Mos Kindheit und Jugend mit einer psychisch kranken Mutter. Und wenn man dieses Hörspiel gehört hat, wie Sie schon sagen, dann hier bei Hab dich wohl, versteht man mehr, wo auch Mos Ängste um ihre Mutter herrühren und warum sie so eine große Bezogenheit auf die Mutter hat und eben auch genau, woher vielleicht eben diese Fantasie kommt, diese imaginierten Freunde und Freundinnen. Das leitet gut über in meine nächste Frage, nämlich was Sie in Bei Trost ja festgehalten haben, sind auch mit Ihrer eigenen Erfahrungen, nämlich Ihre Kindheit und Jugend mit einer Mutter mit einer bipolaren Krankheit. Und dieses neue Hörspiel, diese Mo aus Hab mich wohl, orientiert sich diese Figur denn auch noch an ihrer Biografie in der Gegenwart?
Ja, schon. Da gibt es viele Sachen, aus denen ich sozusagen schöpfen konnte. Dem Hörspieltext vorausgegangen war eigentlich ein Journal auch oder ein Blog, könnte man eigentlich besser sagen, wo ich für mich dokumentiert habe, die Phase, in der meine Mutter ins Altenheim musste oder ab dem Moment, wo es klar war, dass sie nicht mehr ausreichend zu Hause gepflegt werden kann und dass sie nicht mehr in der Wohnung leben kann und dann eben in ein Heim muss. Und das war vor Corona. Und als dann Corona einsetzte, war mir irgendwie sofort klar, dass ich ein Hörspiel machen will aus dieser jetzt komplett veränderten, verschärften Situation, die sich eingestellt hat für die Altenheime, für die Bewohnerinnen und für die Angehörigen. Deswegen könnte man sagen, ich habe mich bedient an meinem eigenen Protokoll und sozusagen Protokollliteratur daraus gemacht. Mhm. Das taucht dann in dem Hörspiel als dieses Tage-Nein-Nächte-Buch wieder auf.
Wie fühlt sich das an für Sie, diese öffentliche Aufbereitung oder diese Art vielleicht auch Aufarbeitung, wenn ich das so suggerieren kann?
Ich habe gleich gemerkt, dass mich wahnsinnig besorgt und auch stresst, dass in der Öffentlichkeit so Risse in der Gesellschaft scheinbar irgendwie tiefer werden und zu Gräben werden und dass Diskussionen zu Streits ausarten und dass großes Geschrei irgendwie gibt von verschiedenen Lagern und dass sich Leute in Lager aufteilen und so. Und das hat mich sehr besorgt und mir Angst gemacht. Und mir war wichtig, dass die nachdenklichen Stimmen und die leisen Töne und die Ratlosigkeit auch oder das Zugeben, dass man jetzt gerade zu gewissen Dingen nichts machen kann, so, dass mir das super wichtig war, das irgendwie auszudrücken. Ich wollte das ausdrücken, dass ich es wichtig finde, gerade bei Trauer nicht in irgendeinen Aktionismus zu verfallen. Also mir kam das alles sehr bekannt vor, was ich draußen so gehört habe an Wut und an Forderungen, super krass irgendwelche Sachen zu machen. Und ich wollte den Kontakt aufnehmen zu anderen Leuten, die auch, wie ich, eher so nach innen gehen als Reaktion.
Diesen Umgang mit Trauer oder Umgang vielleicht auch mit dem Tod tatsächlich ist ja irgendwie in Hab mich wohl ein sehr spezifischer, weil der Tod ja auch, wie das Kind, auch in Mos Leben tritt als wirklich Figur, mit dem sie spricht und mit dem sie sich immer wieder trifft, mit dem sie irgendwie so eine Art Beziehung aufbaut oder Freundschaft, ne? Also sie schreiben sich SMS und sehen sich immer wieder und dadurch wird so ein sehr humorvoller Zugang tatsächlich auch zu diesem Thema Tod aufgemacht. Ich dachte die ganze Zeit, als ich das Stück las zum ersten Mal und auch dann, wenn man es zum ersten Mal hört wohl, dass dieser Tod erstmal kommt, weil ja zum ersten Mal treffen sie sich ja am Bett der Mutter im Krankenhaus, wo man denkt, okay, vielleicht stirbt sie. Jetzt kommt der Tod, um sie zu holen. Und im Laufe des Stückes wird dann aber klar, und das geht dann am Ende natürlich damit auf, dass der Tod eigentlich ja vielleicht die ganze Zeit da war, um Mo zu holen, weil am Ende Mo stirbt. Und das war für mich tatsächlich ein ganz schön überraschendes Ende, ehrlich gesagt, weil es ja doch auch ein bisschen ein tragischer Ausgang ist. Wieso ist denn diese Entscheidung gefallen, dass Mo am Ende stirbt?
Das ist mir echt auch schwer gefallen, ehrlich gesagt. Und ich hatte so richtig ein bisschen Angst, das Ende zu schreiben. Ich wusste aber irgendwann ziemlich früh, dass das sein muss. Es hat verschiedene Gründe. Erstens wollte ich was ausdrücken, wie ich mich gefühlt habe, weil ich verschiedene metaphorische Tode, würde ich jetzt mal sagen, gestorben bin. Und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Also viele in unserer Gesellschaft sind gewisse Tode gestorben, so, oder mussten Abschiede überleben von irgendwelchen Träumen oder Beziehungen oder Vorhaben, Projekten, sich wenigstens für eine Zeit von ihrem Beruf verabschieden zum Teil und so. Es war auch eine Reaktion auf diejenigen, die das Ganze nicht so ernst nehmen mit Corona. Und zwar ist meine Reaktion nicht, dass ich da mit irgendeiner Mahnung oder so kommen würde. Ich glaube nicht, dass man Leute wachrütteln müsste oder so, sondern ich glaube, dass das was total Menschliches ist, zu denken, dass der Tod die anderen betrifft und wenn er einen selber betrifft, dass er irgendwie kommt, wenn man alt ist oder so. Das ist so ein Gedanke oder so ein Gefühl, was den Tod irgendwie so abstrakt macht. Und ich dachte erst, jemand muss sterben in diesem Stück, weil es um Tod geht. Und wollte aber ziemlich früh einfach die Mutter nicht sterben lassen, weil es mir um so eine Katharsis irgendwie ging und darum, dass man mit so einem Carpe Diem-Gefühl rausgeht aus dem Hörspiel. Und deswegen wusste ich, es muss die Ich-Erzählerin sein, die stirbt. Dann habe ich auch irgendwie mir den Kopf zerbrochen darüber, wie das technisch eigentlich geht, wenn ich die ganze Zeit in der Ich-Form schreibe und ich kann ja nicht am Ende schreiben, ich bin tot. Und das fand ich irgendwie ein interessantes Problem, was ich einfach lösen wollte.
Ja, und es ist ganz gut gelungen, eben auch mit diesem Tod, also mit dieser Figur, der sie dann ja quasi begrüßt. Und dann weiß man als Zuhörerin eigentlich schon, okay, jetzt ist Mo woanders gelandet. Und auch mit diesem Schluss, wo sie ja dann ins Zimmer ihrer Mutter hochklettert und ich diesen Moment total schön und berührend fand auch, wie sie sich dann umarmen. Und deswegen habe ich diesen Tod irgendwie auch als so eine Form von Vereinigung mit der Mutter begriffen oder so eine Form von Abschluss und irgendwie Frieden finden.
Ja, also ein Motiv, was sich durchzieht durch das Hörspiel, das sind ja Gegensätze, Gegensätze, Gegensätze oder Kontraste. Zum Beispiel zwischen dem Raser, diesem rasenden Auto draußen und der Nähmaschine drinnen. Sobald die auftauchen, sind die sowohl als Gegensätze als auch als verwandt irgendwie tauchen die auf. Und dementsprechend wollte ich meine Vorstellung vom Tod ausdrücken. Da ist so eine Auflösung von Gegensätzen oder eine Vereinigung von Gegensätzen. Und deswegen wusste ich ziemlich früh, dass es eine Umarmung geben muss. Wer sich da umarmt, ja, ist auch so ein bisschen, also weil wir haben ja schon mal so einen Wettlauf mit diesem Rasa-Auto und den macht das Kind. Das finde ich so was typisch Kindliches. Und für einen Moment hat man ja vielleicht das Gefühl, man ist gleich schnell. Und meiner Meinung nach ist das Kind die Seele von Mo und das hat diese Superpowers, dass es irgendwie auf ein Auto springen kann und surfen auf dem Auto und dass es auch eine Wand hochklettern kann. Und dann das in einer Corona-Pandemie Undenkbare tun kann, nämlich eine Umarmung machen von diesen beiden vulnerabelsten wahrgenommenen Gruppen der Gesellschaft, nämlich den Kindern und den Alten.
Es ist auf jeden Fall ein schönes Moment, dass diese Dinge vereint und irgendwie sehr versöhnlich. Generell ist der Ton des ganzen Hörspiels für mich sehr versöhnlich gewesen. Und das hat auch viel damit zu tun, dass Mo irgendwie so ein bisschen Dinge aufarbeitet, irgendwie reflektiert, Tagebuch schreibt, eben in verschiedene Gespräche tritt mit dem Kind oder dem Tod. Aber es gibt noch eine weitere Figur, mit der sie ins Gespräch tritt, die ich jetzt noch erwähnen will, weil die noch mal ein bisschen aus der Reihe tanzt, könnte man sagen. Es ist nämlich Marie Kondo. Das ist die japanische Aufräummeisterin, die kennt man aus dem Internet vielleicht. Und die tritt in Erscheinung, als Mo die Wohnung ihrer Mutter ausmistet und hilft ihr da quasi. Und da wollte ich sie fragen, wie Ihnen die Idee kam, dann diese Figur ins Hörspiel zu integrieren?
Ja, die mag ich total gern, die Szene und die Figur. Für mich war das sehr, sehr logisch und überhaupt nicht aus der Reihe tanzend, dass ich so eine Art Begegnung zwischen spirituellem Meister und Schülerin machen wollte oder so. Oder dass, wenn ich mich mit dem Tod auseinandersetze, vielleicht sowas wie Glaube irgendwie reinkommen muss. Und dann hat mir gefallen die Idee, jemand wie Marie Kondo, die so ein ganzes Spektrum sein kann. Also die zu nehmen, weil die kann fast so verniedlicht. Sie ist so eine Figur der Popkultur für die einen und so Instagramisiert. Das macht sie mit sich selber natürlich irgendwie auch. Und auf dieser Seite, man kann sich ein bisschen lustig machen über diese Vereinfachung und es wurden auch viele Witze gemacht über diese Frage, die sie immer stellt, does this spark joy, wenn man irgendwie überlegt, ob man was behalten soll oder nicht, da kann man irgendwie so Running Gags darüber machen. So auf der Ebene ist es erstmal zu mir gekommen. Und dann aber auf der anderen Seite kann man das ja sehr tief gründen lassen und so eine Tiefenbohrung machen, für was für eine Philosophie sie eigentlich steht. Und diese Tiefe ihr zu geben oder nach dieser Tiefe zu fragen, da habe ich ein bisschen eine Grenze gebrochen, weil das sozusagen plötzlich total diese Smalltalk-Ebene überschreitet und verliert. Und deswegen ist meine Marie Kondo auch nur auf den ersten Blick so sauber und adrett, wie sie auftaucht in ihren Videos. Und Mo prüft die halt irgendwie auf Herz und Nieren, so habe ich mir das vorgestellt. Und da geht es jetzt nicht darum, mit Zivilisationsmüll überhäuften Kleiderschrank irgendwie schicker zu machen, mehr Instagrammable zu machen, sondern es ist wirklich die Frage, was ist Lebensfreude im Angesicht des Todes? Und diese Frage kann sie natürlich nicht beantworten für sie, aber sie kann, also Marie Kondo macht, was ein Zen-Meister machen würde vielleicht, führt sie dahin, dass sie zwar auch nicht so eine schwarz auf weiß gedruckte Antwort liefern kann, aber sich spontan in einem Gedicht ausdrückt, das zeigt, dass sie irgendwie was hinter sich gelassen hat, so eine abgegriffene alte Freude loslassen kann und so eine lebendige Freude an Kreativität vielleicht mitnehmen kann zum nächsten Schritt ihres Lebens.
Ja, was bleibt da und was kann gehen. Das ist auch ein anderes Motiv, was sich immer wiederholt, ist nämlich ein Lied, was immer wieder auftaucht, was am Ende von allen gesungen wird, was aber immer wieder anklingt, was sie auch immer wieder auf dem Klavier anspielt. Abide with me heißt es, und das bedeutet ja auch übersetzt, bleib bei mir. Und das ist ja auch nochmal so ein bisschen dieses Motiv von, was soll bleiben? Wieso haben sie dieses Lied noch mit eingeflochten? Was soll denn bleiben bei Mo? Oder wo soll Mo bleiben?
Der Titel war mir total wichtig. Und es war mir so eine seltsame Situation, wie das zu mir kam, weil ich hatte erst eine Instrumentalfassung davon zufällig gehört, also ohne Text. Und ich musste dieses Stück irgendwie immer und immer wieder hören. Da gibt es von Thelonious Monk so eine Mini-Besetzung, eine ganz kurze Version von diesem Stück. Und weil ich irgendwie Jazz höre, wurde mir das vorgeschlagen. Ich habe das ganz oft gehört. Erst dann den Titel gelesen, Abide With Me. Das muss man auch erstmal nachschlagen, weil es so ein altes englisches Wort ist. Und erst dann habe ich noch eine andere Version gehört, wo der ganze Text war, und der hat mich wahnsinnig gerührt einfach an verschiedenen Stellen. Und das war dann für mich einfach erstmal nur für mich eine Art Erbauungsmusik, um mir Mut zu machen, dieses Hörspiel zu schreiben und vor allem mich auf dieses Ende hin zuzubewegen, vor dem ich ja, wie gesagt, irgendwie Angst hatte, weil meine Ich-Erzählerin irgendwie sterben musste. Und mir hat halt gefallen, weil ich ja schon am Anfang das gesetzt hatte, diese Frage, alles ändert sich, aber ich soll bleiben. Wie kann ich das machen? Was von mir wird bleiben? Und in diesem Titel schwingt ja auch das mit, ein Du soll bleiben. Also das spricht ja die Einsamkeit an, das Alleinsein, die Sehnsucht nach Nähe. Und das war für mich der Moment, wo ich den Titel geändert hatte. Der Arbeitstitel vom Hörspiel war Hab dich wohl, wie die Abschiedsformel, die ich auch sehr schön fand. Und wo ich aber eigentlich noch daran gedacht hatte, dass Mo sich von ihrer Mutter verabschieden muss. Entweder durch diese Distanz und die Krankheit und das Alter oder sogar durch die Möglichkeit, dass die Mutter sterben würde. Und als ich dann das D zu M geändert habe, war dieser Titel für mich wie so ein kleines Stoßgebet geworden eigentlich. Es ist, wenn ich aufgebe und kapituliere und weiß, ich bin irgendwie hilflos oder wir sind hilflos angesichts so einer großen Aufgabe wie jetzt Corona, dass da nur die Wendung zu was Größerem bleibt. Darauf weist es so hin, aber nicht spitz wie ein Pfeil, sondern eher so flächig in eine grobe Richtung, die Hörer für sich selber festlegen können oder suchen können.
In der Produktion hier im Hörspielstudio war ich ja von Anfang an mit dabei und habe so miterlebt, wie das alles hörbar wurde. Und dann haben Sie ja das finale Produkt bekommen und angehört. Und ich wollte wissen, wie es Ihnen dabei ging, was Ihnen denn durch den Kopf ging, als Sie das Stück zum ersten Mal gehört haben.
Das ist echt total schwer zu beschreiben. Ich war vor allem sehr, sehr dankbar. Das war halt für mich die Krönung von dieser Phase, in der ich gesehen habe, wow, irgendwie aus meinem Kopf irgendwie entsprungen und gerade mal so auf irgendwie so ein paar Seiten Papier gelandet. Jetzt nimmt es Form an. Das ist einfach wahnsinnig beglückend für mich so. Und davon, von dieser Phase, war das irgendwie das i-Tüpfelchen. Es ist aber super seltsam auch. Wenn ich sage, ich bin nicht zufrieden, dann heißt es nicht in irgendeiner Form eine Wertung von dem fertigen Hörspiel, sondern für mich ist dieser Text was immer noch weiter arbeitet in mir. Und es ist nur ein Produkt aus einem riesigen Pool von Texten, die da entstanden sind und Ideen, die ich auch aussortiert habe wieder und so. Eigentlich ist meine ganze Corona-Zeit da irgendwie eingeflossen. Und das Hörspiel dann zu hören, hat für mich vor allem bedeutet, mich davon zu verabschieden. So. Und deswegen war ich auch irgendwie sehr traurig.
Zum Abschluss noch, Sie haben gerade schon angesprochen, dass jetzt es für Sie auch ein bisschen traurig war zu hören, weil eben das jetzt so mit abgeschlossen ist. Also mit Mos Tod ist ja eigentlich auch so ein bisschen so diese Geschichte abgeschlossen, diese Biografie von dieser Mo. Wie geht's aber denn bei Ihnen weiter? Juckt's Ihnen in den Fingern, ein neues Hörspiel zu schreiben? Ist schon irgendwas in Planung?
Ja, also da in meinem Kopf arbeitet schon die ganze Zeit eben schon auch weiter an Mo und die Frage, ob es noch ein drittes Hörspiel mit Mo in der Hauptrolle geben kann, ist für mich noch nicht eindeutig beantwortet, ehrlich gesagt. Weil gerade das würde mich jetzt reizen. Was wäre jetzt, wenn, also wie müsste ein drittes Hörspiel aussehen, wenn doch die Protagonistin gestorben ist? Und da fallen mir eigentlich wirklich noch total viele Sachen ein. Hörspiel als Medium macht mich total an und inspiriert mich sehr. Ich höre auch selber sehr viel Hörspiele. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mir die Frage vorknöpfen muss. Also ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht doch wieder direkter meine Bilder in Bilder umsetzen sollte. Und wie das dann aussehen würde. Und sehe da ehrlich gesagt Bühne irgendwie. Also ich traue es mich gar nicht sagen, aber irgendwie die Bilder, die ich da habe, die sind sehr sinnlich und sehr körperlich. Und Gestik spielt da eine große Rolle. Und deswegen, ehrlich gesagt, denke ich in diese Richtung einerseits. Und andererseits habe ich auch angefangen, meine Texte in super mini, mini, mini Textchen fließen zu lassen, die eigentlich Gedichte sind, ehrlich gesagt. Und das hat mir sehr Spaß gemacht, auch zwei Haikus in das jetzige Hörspiel einzubauen. Das eine Haiku ist, glaube ich, sehr offensichtlich und das zweite ist so ein bisschen versteckt.
Ich habe gerade nur eins im Kopf.
Ah, das freut mich ehrlich gesagt, weil es heißt, dass für jemand, der das ja mit dem Wissen im Hinterkopf nochmal hören möchte, das Hörspiel oder lesen möchte, der wird es dann finden. Das ist beim Lesen ist ein bisschen einfacher, weil man ja dann besser die Zeilen so sieht und die Silben zählen kann. Das ist ein sehr, sehr anfängermäßiges Haiku. Ja, also ich habe einfach gedacht, ich bin so mutig und tue meine ersten Haikus direkt da rein. Aber die interessieren mich auch. Damit spiele ich auch mit der Idee, so ein Gedicht mit oder auch eben ohne Illustrationen zu machen.
Naima Gabriel. Mit der Autorin und Künstlerin hat sich Pauline Seiberlich unterhalten. Das Hörspiel Hab mich wohl finden Sie zum kostenfreien Download in der ARD-Audiothek. Dort gibt's auch dieses und viele weitere Gespräche zu Ursendungen und zum Diskurs über Kunst und Medien in unserem Podcast Artmix Galerie. Bis zum nächsten Mal, sagt Servus Ralf Hohmann.